Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Eine Handvoll Familie vom Vorarlberger Familienverband. Wir werden uns heute einem ganz speziellen Thema, einem sehr, ich sage mal, auch spannenden Thema widmen. Wir werden heute über Rechtsextremismus, Neonazis, Rockerbanden und vieles mehr sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich vor allem meine beiden Gäste heute. Ich darf recht herzlich begrüßen den Philipp Schlaffer. Hallo moin. Philipp. Hallo, moin. Und den Kasra Zargaran.
Grüß dich.
Hoffentlich richtig ausgesprochen.
Ja, alles gut.
Ah, super.
Danke.
Ja, ihr beiden, ihr seid nicht zufällig hier in Vorarlberg. Wir haben euch eingeladen, weil ihr eigentlich unterwegs seid, ich glaube im ganzen deutschsprachigen Raum und dort Vorträge hält zu den schon angesprochenen Themen. Und das bezieht sich vor allem auch auf eure Lebensgeschichte. Ihr habt da eine Expertise, wenn man das so sagen kann. Vielleicht könnt ihr ja allen Zuhörerinnen, die euch jetzt noch nicht kennen, euch ein bisschen vorstellen und so ein bisschen den Werdegang erklären, warum ihr jetzt hier sitzt und über solche Themen auch referieren könnt.
Willst du starten, Philipp? Dann. Ich gebe dir den Vortritt.
Ja, also erstmal hallo an alle. Mein Name ist Philipp Schlaffer, 46 Jahre alt, komme aus Lübeck. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich leider als junger Mann dazu entschieden, dann auch der Neonazi-Szene beizutreten. Das auch in einem relativ klaren Bewusstsein, also nicht so reingerutscht. Ich habe da Familienersatz gesucht, ich habe Gruppe gesucht, ich wollte das Gefühl haben, was Besonderes zu sein und bin dann auch innerhalb dieser Szene da drin 15 Jahre verloren gegangen, habe auf dieser Reise nur Opfer gemacht. Ich weiß, das klingt immer komisch. Es gibt auf dieser Reise keinen Gewinner. Ich habe 15 Jahre in dieser in der Neonazi-Szene und später 5, 6 Jahre in der Rocker-Szene nicht ein Leben besser gemacht. Und das, was ich da drin erlebt habe, es wird jungen Leuten ja heute auch versprochen, dass Extremismus irgendwie cool ist, dass es gut ist, dass das die Lösung ist für die Probleme in der Gesellschaft. Und Extremismus ist aber nicht die Lösung, Extremismus ist das Problem. Mir wurde als junger Mann auch groß versprochen, dass sich da drin ein tolles Leben erfüllt, dass wir eine Art Elite sind, und das hat sich alles nicht bewahrheitet. Und ich habe dann einen relativ rasanten Aufstieg gehabt innerhalb der Neonazi-Szene, in sogenannten Kameradschaften, die, glaube ich, besonders auch wieder in Deutschland aus dem Boden kommen. Ich weiß es hier nicht gerade in Österreich, aber ich kann mir vorstellen, dass da keine großen Unterschiede sind, dass sich da wieder junge Menschen zusammenfinden und gemeinsame Feindbilder haben. War dann in Kameradschaften, bin dann auch parallel zum Fußball gegangen, habe mich dort geprügelt, habe mich nachher selbstständig gemacht innerhalb der Neonazi-Szene mit Neonazi-Merch, habe Musik produziert, habe damit auch mein Geld verdient. Und ist dann auch zu schweren Gewalttaten, Propagandadelikten gekommen, habe viel Stress mit dem Staat natürlich gehabt. Die Reise ging danach dann weiter in Rockerclubs, was nicht ganz unüblich ist, dass besonders auch Rockerclubs, besonders wo der Kasra dann auch aktiv war, die rekrutieren teilweise aus Neonazi-Milieus, aus Hooligan-Milieus oder auch bei Migrantenbanden werden die sozusagen hochgezogen in diese Rockerclubs. Dann war ich dort aktiv im Drogenhandel, Rotlichtmilieu, organisierte Kriminalität. Und ich bin dann irgendwann nach ganz großen Enttäuschungen innerhalb dieser Milieus, weil sie werden alle enttäuschen, hatte ich dann sowas wie ein Gangster- und Extremismus-Burnout. Mein Körper hat versagt und habe dann für mich beschlossen, auch auszusteigen. Bin dann auch nochmal ins Gefängnis gekommen für meine Straftaten und habe dann im Gefängnis angefangen, meinen Ausstieg voranzutreiben und habe dann irgendwann beschlossen, in die Prävention zu gehen. Da ist das Gefängnis drauf gekommen, um jungen Leuten das aufzuzeigen, was denen versprochen wird, dass sie auf diesem Weg nicht nur das Leben vieler anderer ruinieren werden, sondern auch ihr eigenes Leben, das ihrer Familie. Und das sehe ich heute als Auftrag, einfach jungen Leuten das mitzugeben und auch Familien darauf aufzupassen, dass die Kinder nicht verloren gehen und dass sie sich selber darin nicht verlieren, um nicht so ein Leben nachher zu haben, wie ich es hatte. Und das sehe ich als meine Mission an.
Und du, Kasra, hast ja auch eine bewegte Lebensgeschichte, wenn ich das so sagen darf.
Ja, ein bisschen.
Bisschen.
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass
du kommst. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Kasra Zagan, ich bin mittlerweile 37, Man mag es kaum glauben, die Zeit läuft. Ja, bin verurteilt wegen gemeinschaftlichen Mordes. Bin früh kriminell geworden in den jungen Jahren. Habe relativ früh meine erste Haftstrafe bekommen durch Messerstechereien als Täter. Ja, klar. Bin dann aus dem Knast heraus in Subkulturen gelandet, im Rotlichtmilieu. Dort bin ich relativ früh für das Alter, ist ungewöhnlich, bin ich relativ früh auch dann ins Rotlichtmilieu abgerutscht, Zuhälter geworden, Prostitution betrieben, alle möglichen kriminellen Dinge gemacht, bin dann von dort aus dann in so Gangstrukturen gelandet, habe bei Supporter Group angefangen, die waren also federführend Hells Angels. Dort war ich einer Untergruppierung beigetreten, hieß League 181 in Kiel damals. Bin dann von dort aus, bin natürlich erfolgreich gewesen aus der Perspektive von damals. Habe einen schnellen Aufstieg gehabt, bin dann von dort aus hoch zu den Hells Angels in Berlin City. Ein sehr spezielles Charter, sehr einschlägig bekannt durch Gewalttaten, mehrere Morden und ja, Kampf gegen den Staat und gegen die Polizei speziell. Bis es dann schlussendlich mit mehreren Morden geendet ist. Bei ein, zwei Morden war ich nicht dabei, bei einem Jahr, der sogenannte Expect-Wettbüro-Mord 2014 im Januar. Bin dafür auch verurteilt worden zu 12 Jahren. Hab mich dann da entschieden, weil ich damals nicht einverstanden war mit der Tötung des Menschen. Man mich in eine Sache mit reingezogen hat. Natürlich selbst auch verschuldet. Ich habe mich dieser Gruppierung angeschlossen. Nichtsdestotrotz wurde diese Tat ausgeführt ohne mein Wissen. Ich war dabei, habe dann mich dazu entschieden, hier die Reißleine zu ziehen und zu sagen, hier ist jetzt Schluss mit einem Mord. Das ist hier alles, ja, ist, wie Philipp schon gesagt hat, fast wie so ein Burnout. Hier ist jetzt die Grenze erreicht, hier ist jetzt Feierabend. Ich bin dann inhaftiert worden, mit der ganzen Geschichte konfrontiert worden, war dann noch mehrere Wochen bevor meiner Inhaftierung in Freiheit. Ich glaube, ich bin 2,5 Wochen nach meiner Tat erst verhaftet worden, bin dann in Haft gelandet und habe dann so mit 300 km/h einmal komplett gegen die Wand gelaufen, bildlich gesprochen. Und mir wurde dann erst bewusst, in was für einer Szene ich mich eigentlich bewege. Und ja, hatte da erst wirklich so den Knall, dann wirklich, wie man so schön sagt, den Knall und den Schuss gehört. Habe mich dann zu entschieden, auszusteigen, mein Täterwissen den Ermittlungsbehörden preiszugeben. Wie gesagt, bin dann auch ausgestiegen, habe dann mein Wissen so weit mitgeteilt, so alles, was ich wusste, was so Straftaten angeht, mehrere Morde. Es gab noch mehrere Monate zuvor eine Schießerei mit einem Türsteher, der dann getötet wurde, auch aus Nichtigkeiten, wie das zweite Opfer dann. Habe dann, wie man so schön sagt, kooperiert, mit den Ermittlungsbehörden versucht, die Straftaten aufzuklären. Das war auch sehr erfolgreich, Gott sei Dank. Man konnte die Tat aufklären. Klar, wurde ich dann auch mitverurteilt, aber es gehört einfach dazu. Ich bin ja Täter gewesen und kein Opfer. Von daher war das natürlich auch logisch, dass ich dann auch mit in Haft gehe. Es ist auch vollkommen okay gewesen. Ja, bin dann ausgestiegen, bin dann seit 4 Jahren jetzt in Freiheit. Seit 2020, den August, lebe ich in Freiheit. Und gehe ganz offensiv mit meiner Geschichte um. Viel Medienarbeit, es gab natürlich auch viele Anfragen damals, habe ein Buch geschrieben, die Thematik so ein bisschen aufgearbeitet, meine Biografie. Und bin jetzt seit kurzem mit Philipp zusammen in der Bundesrepublik Deutschland, hoffentlich auch zukunftstechnisch, perspektivisch weiterhin unterwegs und versuchen Gewaltprävention. In meinem Bereich ist speziell Jugendliche, Gewaltprävention bei Jugendlichen, Schulen, um einfach Kindern zu zeigen, dass Gewalt und Gangsterdasein keine Perspektive ist, sondern eigentlich nur Unglück und Elend übereinbringt, sowie das Opfer und dem Täter, dem Opfer und den Täter. Wir leben ja aktuell, Philipp hat es schon ein bisschen angeschnitten, gerade im Extremismusbereich gibt es genauso Wiederbelebungszeit der Kriminalität im Internet. Wir haben eine ganz komische Verschiebung von Ansichten im Internet. Es gibt viele Protagonisten da draußen, die mittlerweile ja Content generieren, wie man so schön sagt, im Neudeutsch, mit Heroisieren von ganz merkwürdigen Mindsets und Einstellungen gegenüber ja, Menschen, Menschenrassen, Einstellungen, Kriminalität gegenüber Menschen, die kriminell sind, das auch als ihr Hauptberufsfeld sehen, Heroisierung von einschlägig, sagen wir, zwielichtigen Persönlichkeiten. Dort wird dann geredet, es werden stabile Ehrenmänner, stabile Menschen. Ja, es gibt so ein Wort, das nennt man 31er. Das bezieht man sich auf so einen Paragraph 31 aus dem BTM-Gesetz, Strafgesetz-Paragraphen. Wenn man aussteigt und aussagt, kriegt man halt einen Bonus sozusagen. Das hört sich jetzt ein bisschen einfach an, aber es ist nur ein bisschen komplexer, aber so ein kleines Verständnis zu schaffen für die Leute. Und das benutzt man dann so als Beleidigung. Ja, man definiert dann, kategorisiert Menschen und versucht sie dann ja ein bisschen schlecht darzustellen, zu diffamieren, zu denunzieren und als Unmenschen darzustellen. Und da müssen wir gegen angehen. Ich denke, das ist ein ganz schwieriger Trend, weil hier so diese ganze Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Täter werden zu Opfern, Opfer werden zu Tätern, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Und wenn man sich die Leute auch anguckt, ist es mittlerweile schon am Mainstream fast angekommen. Wir haben auch schon in diversen Formaten drüber gesprochen und auch in unseren Themen, dass da mittlerweile Leute auch im Sport aktiv sind, die einschließlich Mitglieder sind in diesen kriminellen, bundesweit verbotenen Organisationen, Hells Angels speziell, in dem Fall bei mir. Sie sind bundesweit verboten, weil sie eine kriminelle Organisation sind. Der Staat ist dort der Situation auch entgegengetreten, hat dann auch durchgezogen, wie man schön sagt, und hat diese Vereine verboten. Es ist verboten, dass es sie gibt. Es darf sie in der Öffentlichkeit, die Embleme und Symbole dürfen nicht mehr getragen werden. Und diese Menschen sind nach wie vor da und finden jetzt auch nach neu ganz präsent in den Medien statt und sind auch, weiß ich, im Mainstream mittlerweile angekommen. Wir reden jetzt von Sportlern, von Musikern, die das vertreten, auch von ja so Zuhältern, die jetzt auch bei YouTube große Range an Zuschauern und Mithörern erreicht haben. Und da findet eine ganz komische Verschiebung von Werten, gesellschaftlichen Werten statt, die ja, die sehr, sehr ja, gefährlich sind für die Jugendlichen. Und man den Jugendlichen so ein ganz komisches Bild vermittelt, wer jetzt gut ist und wer schlecht ist. Und da ist jetzt meine Aufgabe mit Philipp zusammen natürlich immer und dem Verein Extremismus.ev dagegen anzuhalten und dem auch so ein bisschen ja, entgegenzutreten. Mhm. Um das Bild vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, ob er es aufhalten kann, aber wenigstens nicht weiter zu verschieben.
Mhm. Ja, also man merkt schon, zwei sehr bewegende Lebensgeschichten. Ich glaube, ihr könntet beide noch stundenlang erzählen, weil da natürlich so viel passiert ist. Man darf dazu sagen, ihr beide seid ja auch da, weil ja hier in Vorarlberg gemeinsam mit uns ihr werdet jetzt einen Vortrag halten und habt da gestern schon vor 300 Schülern referiert, heute noch einmal von den Erwachsenen. Und dahingehend muss ich auch mich bedanken für diese wirklich wichtige Arbeit, die ihr macht. Und da würde mich gerade interessieren, inwiefern ihr stellt euch ja damit selbst irgendwo wieder ins Rampenlicht. Man könnte auch sagen, okay, ich habe diese Vergangenheit, ich habe das jetzt hinter mir gelassen, ich möchte das jetzt wirklich von neu anfangen. Warum diese Entscheidung, in die Präventionsarbeit zu gehen? Weil man sich ja auch selbst wieder irgendwo ja, ins Rampenlicht rückt, oder? Und Philipp Schlaffer, den würde man vielleicht heute noch kennen, aber dadurch, dass er natürlich im ganzen Land unterwegs ist, ist er jetzt ganz klar noch verbunden mit der Thematik und stellt sich immer wieder, ich war ja auch schon beim Vortrag, immer wieder selbst da und erzählt wirklich schonungslos, wie der Philipp Schlaffer früher war. Hat es da auch schon Überlegungen gegeben, zu sagen, ja, eigentlich tue ich mir da selber auch keinen Gefallen? Oder ist es gerade gut, um das auch wieder verarbeiten und damit abzuschließen?
Soll ich mal antworten, Philipp? Gerne. Ja, danke für den Vortritt. Ja, da sprichst du natürlich was an, was wir gerade aktuell auch besprochen haben, weil sich jetzt gerade bei uns auch so ein bisschen ein paar Leute hervortun, die anfangen, ja, uns als Feindbild zu generieren in der Öffentlichkeit und als Persona non grata, das ist noch nett ausgedrückt, glaube ich, darzustellen. Es gibt natürlich, kann man da zwei Perspektiven drauf haben. Die habe ich natürlich auch gehabt eine Zeit lang. Ich habe, als ich frisch aus der Haft gekommen bin, war ich sehr präsent, habe ein Buch rausgebracht, habe mit Spiegel große Reihen gemacht, die sehr erfolgreich waren, Millionen Publikum erreicht haben. Habe mich dann aber dazu entschieden, einen Step zurückzumachen, weil ich so ein bisschen ja Angst hatte, muss man ganz klar sagen, dass das vielleicht so ein bisschen, ja, ich habe auch Frauen und Kinder, vielleicht so zu negativen Aspekt haben könnte in Bezug auf meine Familie. Speziell Frauenkind, habe das dann ja sacken lassen, bin in mich gegangen, habe mich gesettet und habe mich dann entschieden, nee, warum sollte ich? Ich denke, es ist gerade ganz, ganz wichtig. Wir haben die Dinge schon eben zuvor angesprochen, wie die Tendenz jetzt gerade ist und sie ist nicht seit gestern so, schon seit mehreren Jahren, Tendenz steigend und polarisierend und auch ja, gewalttätiger voranschreitend. Das glaube ich, so eine Leute wie ich und Philipp, die diese Dinge wirklich auch getätigt haben, immer als Täter natürlich auch, die Täterperspektive, glaube ich, ein besseres Verständnis schaffen können, was so Jugendliche, potenziell heranwachsende Täter angeht, um sie vielleicht so ein bisschen präventiv auch aufzufangen. Ja, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres. Na klar gibt es diesen pädagogischen Aspekt, dass man in der Theorie viele Dinge auch bespricht. Hat auch seine Legitimierung, ist auch ganz, ganz wichtig. Aber meine und seine, da kann ich auch für Philipp, glaube ich, auch sprechen, du wirst mit Sicherheit noch was sagen, aber das weiß ich, dass dieser praktische Teil mehr als 80% sind. Da bin ich zu 100% von überzeugt, weil gerade Jugendliche die Authentizität ganz, ganz wichtig ist. Und Theoretiker muss es geben, klar, aber ich denke, die praktischen Beispiele, wie so etwas endet, was man da tut, was es in einem auslöst, was es mit den Opfern macht und wo es dann auch schlussendlich auch endet. Und das tut es immer böse. Länger, früher oder später endet es immer in einem Drama für alle Beteiligten, dass man den Kids das einfach klar macht. Und ich glaube, da die Authentizität spielt eine wesentliche Rolle und macht es glaubwürdiger für die Jungs und auch greifbarer.
Mhm. Ja, es war ja auch noch die Frage, warum dann die Öffentlichkeit? Ich selber bin gar nicht auf die Idee gekommen, an die Öffentlichkeit zu gehen, sondern da ist das Gefängnis damals drauf gekommen und hat gesagt, Mensch, mit deiner Lebensgeschichte müsstest du eigentlich an die Öffentlichkeit gehen, aber ich bin aus dem Gefängnis gekommen mit einem ganz kleinen Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, ja, genauso.
Also ich glaube, wir sind heute wieder relativ stabil, wenn wir das Wort benutzen dürfen.
Jugendwort.
Ja, also dass wir...
vollkommen richtig, ja.
Aber ich kam aus dem Gefängnis raus, das ist kein Vergleich mehr zu dem Philipp, der jetzt heute hier sitzt. Ich war ganz unsicher, das ganze Leben war kaputt. Ich bin rausgekommen ohne Freunde, riesige finanzielle Sorgen. Natürlich auch mit diesem Status jetzt Ex-Neonazi, Ex-Rocker, Ex-Knacki. Da bin ich Gott sei Dank an tolle Menschen gekommen. Ich muss auch immer wieder eine Marke hier erwähnen, den ich ja auch jetzt schon länger kenne, sehr engagiert. Also da gehen auf jeden Fall Props raus. Mhm. Dass es Menschen da draußen gibt, die dann auch angefragt haben und haben gesagt, Mensch, das ist erzählenswert, ne? Das ist ein Mehrwert und so. Und dann habe ich erst gedacht, so will ich das machen und so weiter. Das ist auch belastend. Also es soll jetzt kein Gejammer sein. Aber sich jeden Tag mit Extremismus und mit Kriminalität auseinanderzusetzen und das bedarf viel Energie. Deswegen ist es manchmal ganz gut, dass wir zu zweit, zu dritt sind. Wir tauschen uns noch mit jemand anderes aus. Props gehen raus an Axel Reitz.
Ja,
auch jemand, der ausgestiegen ist aus der Neonazi-Szene, dass man sich da austauschen kann, weil es gibt Anfeindungen, es gibt Videos gegen uns, es gibt Lieder gegen uns, alles diese möglichen Sachen. Aber immer wieder sehe ich die Motivation, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es geht nicht ohne. Ich wünschte, ich könnte es anonym machen, aber wie soll es gehen? Natürlich kann auch der Vorwurf kommen, gucken, jetzt stellen die sich wieder da. Das war auch eine große Frage, die ich mir gestellt habe. Mein Psychologe Gott sei Dank auch gesagt, Herr Schlaffer, das ist vollkommen okay, auch wenn Sie Anerkennung brauchen für sich in Ihrem Leben, aber dann tun Sie es doch für was Gutes.
Genau.
Ne? Also, woher kriegen Sie die Anerkennung? Ja. Ne? Das ist vollkommen okay, auch was Gutes zu tun, wenn ihr hier tolle Arbeit macht mit jungen Leuten. Warum darf man das nicht darstellen? Und das war mir dann ganz wichtig und es ist aber trotzdem kräftezehrend, immer wieder das Ziel natürlich von Extremisten, von Rockerbanden, von Kriminellen zu werden. Das ist ermüdend und deswegen ist meine Denke auch die beste Prävention, dass keine neuen Opfer passiert ist, also dass keine neuen Täter entstehen. Mhm. Und deswegen sehe ich es als Mission an. Das wird auch bei mir irgendwann endlich sein. Also auch ich kann dann irgendwann nicht mehr, habe ich mich gerade mit Kassel darüber unterhalten, aber noch fühle ich mich bereit dazu, mich dem zu stellen. Aber es ist kräftezehrend.
Mhm. Ja, ich habe da vielleicht ein kurzes Beispiel. Ja. Das ist ja jetzt so seit langem. Ich habe am Anfang nach meiner Haftzeit durch einen Superjustiziar, seinen Namen will ich jetzt nicht nennen, um seine Privatsphäre zu schützen, der ist auch mittlerweile AD, der hatte mich ein, zweimal an Jugendhäuser vermittelt, um auch das zu machen, weil er das auch in mir gesehen hat. Das hat sich dann erübrigt, weil er dann außer Dienst gegangen ist und dann auch seine Ruhe haben wollte, das verstehe ich auch. Hab das dann lange nicht gemacht und Philipp, haben uns auch zusammengefunden über Social Media, hat meine Geschichte verfolgt und fand das auch alles super, wie bei den Entwicklungen, meinte, er konnte richtig sehen, wie ich da so vorangegangen bin und hat mich dann eingeladen zu sich auf die Couch. Wir haben viele gute Tage miteinander verbracht. Da war es halt so, wir haben uns dann entschieden, oder er hat gesagt, ich organisiere mal einen Termin, hat angefragt beim Marc, der hat gesagt, super, super, komm vorbei, hat mich auch so ein bisschen verfolgt. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist einfach, wir hatten gestern eine Vorstellung, du hast es ja eingangs schon angesprochen, da waren 300 Schüler, es war super starker Tag für mich, das war sehr emotional, ich musste auch hier und auch mal mit den Tränen kämpfen, das habe ich Philipp auch gesagt, weil auch Philipps Geschichte mich hier und da mal toucht, vieles haben wir gar nicht so detailliert gesprochen, das war auch neu für mich und als wir dann rausgegangen sind, war ich einfach leer. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen, Philipp, wir haben dann noch einen kleinen Vlog aufgenommen für den Kanal, für Philipp und ich war einfach leer. Ich musste einfach, und er war dann noch, für ihn ist es ja auch, er ist da ja auch schon länger in diesen ganzen Themen drin, natürlich ist es für ihn auch immer kräftezehrend, aber er wusste da, was auf mich zukommt an dem Tag, für mich war das positiv leer natürlich und ich glaube, wir haben uns dann nachmittags zum Abendessen getroffen mit Marc und Flo, Grüße an der Stelle, auch ganz super, super lieber Charakter, engagierter Kollege und ich musste erstmal 3 Stunden schlafen nach dem Termin und Philipp war schon wieder draußen und saß in der Sonne und ich war erstmal, boah. Ja, weil mich das so, das ist einfach stark, so mit Kindern zu arbeiten, das ist so viel Verantwortung und so viel Sensibilität auch gefragt und auch so viel Unschuld da mit den Kindern, wenn man denen in die Augen guckt. Und ich weiß ja, was auf meiner anderen Seite, hinter meiner Hülle, ich da alles schon gesehen habe und auch getätigt habe, ist das schon manchmal auch sehr angsteinflößend und man mit sehr viel Demut und das hat mich ziemlich getoucht gestern, deswegen musste ich mich erstmal holen. Ja, also es zieht, weil du auch sagtest, es zieht Energie, es ist sehr, sehr kräftezehrend, aber natürlich im positiven Aspekt. Ja,
ja, ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, was bei euch oder was eure Arbeit vor allem ausmacht, ist eben, es ist nicht theoretisch, es ist ein praktisches Beispiel, ihr wisst, von was ihr sprecht. Es hat eine ganz andere Wirkung aufs Publikum natürlich. Und an der Stelle möchte ich nur für die Zuhörer, wenn Marc, ist ein Mitarbeiter vom Familienverband, der das Ganze initiiert hat, dass die beiden heute hier sind, weil ihr euch schon aus vergangenen Veranstaltungen kennt. Nur damit die Zuhörer auch Bescheid wissen, wer der Marc ist, weil er jetzt schon mehrfach vorgekommen ist.
Ich auch ruhig ein Mikro hinstellen können, kein Problem.
Ja. Was mich noch interessieren würde, wir sind ja Vorarlberger Familienverband und die erste Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn man jetzt, ich sage es jetzt mal so ganz plakativ, auf die schiefe Bahn gerät, inwiefern hängt das mit den, das muss ja irgendwo herkommen, es muss ja irgendwo einen Ursprung haben. Und wir haben schon gesagt, die Basis ist die Familie. Ist es bei euch oder ist es aus Familienverhältnissen irgendwie bei euch schwierig gewesen? Habt ihr ja früh Kontakt mit Gewalt gehabt in der Familie oder wurde der vernachlässigt? Oder?
Ich würde sonst da mal reingehen. Klar, also ich komme aus wirklich gut bürgerlichen Verhältnissen und bin mit Liebe erzogen worden, ohne Gewalt. Tolle, liebende Großeltern und trotzdem, mein Vater, Kriegskind, ist nicht der emotionalste. Hat die Familie so ein bisschen gesehen, ich arbeite, Mutter kümmert sich. Und es war dann so, dass teilweise die Vaterfigur bei mir gefehlt hat. Eigentlich war es die Prognose meiner Eltern und des sozialen Umfeldes um mich herum, hat gesagt, der Junge wird seinen Weg gehen, natürlich wird der Abitur machen, natürlich wird der irgendwie Diplom-Ingenieur wie sein Vater irgendwie, ne? Und ich kann mit Technik gar nichts anfangen. Und es war nachher wirklich, dass die Familie einfach nicht funktioniert hat. Ich will die Schuld auch nicht zu meinen Eltern schieben, aber sie haben einen Teil dazu beigetragen. Ich wurde entwurzelt, mit dem Umzug mal nach England mit 10 Jahren, mit 14 zurück. Und ich habe dann irgendwann gefühlt nicht mehr in das System Schule und das System Gesellschaft reingepasst. Und ich habe dann angefangen, meine Eltern zu hassen. So hart das klingt, das zu sagen, weil die können natürlich den Podcast auch hören. Die sind jetzt nun beide über 80, aber ich hatte das Gefühl, ich gehöre nirgendwo mehr dazu. Und ich bin nichts wert, weil Schule nicht läuft und bin dann leider in diese Subkultur gekommen. Es hätte natürlich auch anders gehen können, hier, wo wir den Podcast aufnehmen, hängen Skateboards, da wäre mein Leben anders verlaufen. Ne? Wenn ich jemanden kennengelernt hätte, eher open-minded, ne? Und ich hätte mit denen rumgegangen und wäre Skateboard fahren gegangen. Aber Rechtsextremisten können auch Jugendarbeit machen. Das ist das, was wir gerade beobachten, dass die sagen, komm zu uns. Ne? Hier nachmittags, wir haben auch einen Treffpunkt, hier gibt es eine Cola, hier gibt es eine Bratwurst abends und wir gehen in den Wald, machen Sport, gehen boxen und so weiter. Die machen Jugendsozialarbeit. Ne? Also, und da sollten auch Politiker ganz genau hinhören, dass wenn man Gelder streicht für Jugendhilfeeinrichtungen und so weiter, das übernehmen andere. Ne? Also deswegen, ich bin verloren gegangen, aber ganz klar, das Familienverhältnis, besonders das Verhältnis zu den Eltern, war mit 14, 15 bei mir kaputt. Aus meiner Sicht und ich glaube auch aus der Sicht meines Vaters, die Enttäuschung, Gott, was für eine Täuschung ist der Junge jetzt. Das war ganz klar, das Verhältnis zum Vater war gestört. Und dann habe ich Ersatz gesucht bei sogenannten älteren Kameraden.
Ja, dem kann ich auch mich nur anschließen. Ich denke, ich bin davon zu 100% überzeugt, dass nicht nur die Familie die Grundlage ist, aber auch die Basis jeglicher Entwicklung eines Kindes, sowie positiv wie auch negativ. Das heißt, alle Traumatisierungen, das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, gehen immer vom Elternhaus aus. Die Kinder sind das Ebenbild der Entwicklung. Und der Einflüsse ihres Umfeldes. Und das sind halt nun mal primär die Eltern im Normalfall. Mutter und Vater im besten Fall. Bei mir war es einfach so, ich habe von Grund auf an ein sehr toxisches Verhältnis gegenüber mit meinem Vater gehabt. Mein Vater ist eine schwer narzisstische gestörte Persönlichkeit gewesen. Er wird es natürlich auch hören. Ich weiß, es ist hart, ist aber einfach Fakt. Dementsprechend war das Verhältnis maximal, ja, wenn nicht gar nicht vorhanden, wenn vorhanden, dann sehr, sehr negativ. Temporär mal hier und da gab es auch ein paar Höhen, aber wir reden ja nicht von ein, zwei Wochen, sondern das Leben geht ja auch länger als nur drei, vier Wochen, ja. Und von daher war es halt maximal auch verstörend für mich als Jugendlicher. Ich bin sehr spät auf den Trichter gekommen, auch erst im höheren Erwachsenenalter, nach dem ganzen Geschehen, weil ich mir dessen gar nicht bewusst war. Dementsprechend bin ich natürlich auch von zu Hause ausgebrochen, wollte mich dem immer entziehen, habe nie verstanden, wieso, weshalb, wusste auch gar nicht warum, aber mein Unterbewusstsein hat mir gesagt, ich entziehe mich dem. Jetzt im Nachhinein habe ich natürlich auch einen besseren Blick drauf und sehr witzig, hier wird gerade synchron getrunken. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Das war sehr witzig, ja. Muss man erwähnen, ne?
Ein bisschen Spaß. Wenn wir schon kein Video haben, dann müssen wir erklären, klar, was passiert.
Das oder? Konnte man gerade, musste man kommentieren. Ja. Nein, um im Thema zu bleiben, Spaß beiseite, war es dann einfach so, dass ich dann auch mich von der Familie distanziert habe, keinen Halt mehr hatte, es ist klar, und den Halt dann woanders gesucht habe. Mhm. Und für mich war primär die Anerkennung das Ziel. Ich bin rausgegangen, wollte von irgendjemand anerkannt werden, weil ich von meinem Vater nicht anerkannt wurde. Mhm. Meine Mutter hat versucht zu kompensieren, konnte es natürlich nicht, auch ein Heimkind, auch traumatisiert. Kriegsgeneration, 48 geboren, ist natürlich auch nach Deutschland migriert, aber trotzdem hatte sie auch deutsche Wurzeln. Das ist alles sehr, sehr komplex gewesen. Sie konnte auch nichts auffangen. Also sehr, sehr schwierige Basis. Natürlich auf dem Rücken der Kinder dann, bei mir mehr, bei meiner Schwester auch, auf eine andere Art und Weise. Bei mir ging es halt, ich bin raus aus der Familie, ich muss weg, weg, weg. Und mein Vater schon sehr tyrannisch sein konnte. Nicht nur, aber war es halt zu 95%. Ja, und dann habe ich mich natürlich bei den falschen Leuten wiedergefunden. Ne? Wir kürzen es einfach mal ein bisschen ab. Ich bin raus auf die Straße, habe Halt gesucht, habe die ersten Probleme in der Schule gehabt, ersten Gewalttaten, ersten Grenzen wurden mir aufgezeigt, die habe ich aber nicht akzeptiert, habe meine eigenen Grenzen gesetzt, bin dann über die Grenzen natürlich noch hinaus, bin gewalttätig geworden, habe meine erste Messerstecherei gehabt, bin dann auch dafür verurteilt worden, bin dann in so kriminelle Subkulturen gegangen, die können auch rekrutieren, ja, man mag es kaum glauben. Auch da ist eine Rekrutierung primär vorhanden, nur auf eine andere Art und Weise und unstrukturierter vielleicht, wie es wie in der Neonazi-Szene. Aber sie ist da und da bin ich genauso reingerutscht dann. Also ich sage jetzt auch mal reingerutscht, das hört sich immer verniedlich an, aber ich denke, die Zuhörer verstehen schon, was ich meine. Mhm. Ja, und bin dann, wie gesagt, ins Rotlicht rein und da war dann auch dann Feierabend. Ne? Also dann verschieben sich ja auch diese moralischen Grenzen, von denen wir auch eingangs schon auch gesprochen haben im Statement, wie das für so einen Jugendlichen ist, wenn man dann falsches oder nicht vorhandenes Wertebild vermittelt bekommt. Und dann war für mich Frauen Ware, Geld verdienen auf einfachsten Wege und alles, was nicht mir gehört, beziehungsweise was ich nicht habe, eigne ich mir von anderen an, ob es mir gehört oder nicht, auf dem einfachsten Wege. Und das ist Aneignen auf in dem Fall mit durch Gewalttätigkeiten. Mhm. Ja, und bin dann so in die Subkulturen reingerutscht und schlussendlich bei den Hells Angels gelandet und dann irgendwann auch für gemeinschaftlichen Mordes verurteilt worden. Mhm. Und sehr dramatisch leider auch geendet. Aber wie gesagt, Eltern... Philipp hat es eben auch schon gesagt, das ist keine Entschuldigung, aber das ist ganz, ganz wichtig. Viele Menschen verwechseln das zwischen Selbsterkenntnis, Aufarbeitung oder aber auch dann die Selbstschuld zu erkennen. Wir sind klar beide Täter, das steht außer Frage, dessen sind wir uns auch bewusst. Aber um auch eine Selbstaufarbeitung zu gewährleisten und eine Selbstreflexion und auch primär dann eine Selbsterkenntnis zu haben und zu erlangen, musst du die Ursachen deines eigenen Fehlverhaltens retroperspektiv aufarbeiten. Wenn du das nicht tust, verstehst du dich nicht und läufst wieder Gefahr, in dieselben Verhaltensmuster zu fallen wie zuvor. Der Mensch neigt dazu, in Automatismen wieder einzufahren, die er lange kennt. Wir reden vom Mindset, von Handlungen und das ist sehr, sehr schwierige Arbeit. Es ist nicht einfach, es tut auch hier und da sehr, sehr weh. So ein Lebenskonstrukt nach 25 Jahren über Bord zu schmeißen, ist auch nicht easy. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und deswegen geht man auch früh dann in dieses Elternthema rein. Das darf man nicht falsch verstehen. Das nimmt einen nicht aus der Verantwortung. Aber das gehört einfach zur Selbsterkenntnis dazu. Um dann auch primär jetzt zum Beispiel Thema Jugendliche dann auch den Eltern mal den Spiegel vorzuhalten, weil da läuft ja meistens auch nicht immer alles richtig. Oder meist nicht alles richtig. Warum das Kind dann nicht so, sozusagen in Anführungsstrichen nicht funktioniert. Da habe ich ein ganz großes Problem mit. Weil es gibt keine nicht funktionierenden Kinder. Es gibt immer nur nicht funktionierende Eltern, die ein Kind eine Nichtfunktion beibringen. Ja? Von daher... Ja, ist das kein einfaches Thema gewesen, aber so ist es. Und ich bin froh, dass ich natürlich diesen Weg gehen konnte und freue mich natürlich auch, Philipp kennengelernt zu haben. Das ist immer wieder schön. So ein Bruder im Geiste, wie man so schön sagt. Und man ist nie am Ende der Reise. Es führt immer weiter.
Und wie sieht es heute aus? Welchen Stellenwert hat heute die Familie für euch?
Bei mir heißt es immer Family First. Ich bin dankbar, dass ich mit meinen Eltern noch meinen Frieden machen konnte und sie, glaube ich, auch mit mir. Also meine Eltern und ich sind heute sehr dicke. Auch meine Schwester hat mich mein Leben lang nicht fallen lassen. Ich habe eine 3,5 Jahre ältere Schwester, tollen Schwager, tolle Nichte. Ich habe geheiratet letztes Jahr, habe eine tolle Frau, habe einen Stiefsohn dazu bekommen, den Jordan, die ich alle sehr liebe, die ich gerade genannt habe. Ist für mich Motivation, es ist mein Rückzugsort, es ist alles und auch bei meinen Unzulänglichkeiten, die ich bis heute habe, bin ich denen dankbar, dass sie mich so nehmen, wie ich bin. Ich nehme die auch so, wie sie sind. Ich glaube, das sollte von mir sein. Familie sollte sich immer gegenseitig stützen und helfen, ja, und auch immer eine Tür offen lassen, wenn man verloren geht. Ne, das ist das, mhm, so, wenn alles zusammenbricht, ne, dann sollte es das immer noch geben, dass Kinder immer wieder an die Tür ihrer Eltern klopfen dürfen und dass diese Tür auch aufgemacht wird, dass sie sehen, wenn dieses Kind da steht und sagt, ich kann gerade nicht mehr oder ich brauche Hilfe, das sollten Eltern einfach gewährleisten. Ne? Also da sollten Eltern mehr Größe haben, auch als erwachsene Kinder oder so, einfach mal zu sagen, das sind halt meine Kinder. Und ich glaube, Mama und Papa bleibt man einem Leben lang, ob die Kinder dann 20 oder 30 sind, mhm, und man selber 60 oder, ja, 70, 80 ist, bleiben es Kinder. Also ich bitte meine Eltern heute manchmal noch um Hilfe. Ja, also ich bin dann immer noch der 46-jährige Philipp, der um Hilfe bittet. Und das Familie ist da für mich alles.
Ja, bei mir genauso. Ich bin zweifacher Papa, habe eine wunderschöne, super liebevolle Frau, die sehr viel Verständnis für mich hat, mit meinen ganzen Unzulänglichkeiten natürlich auch. Und ich weiß, ich bin kein einfacher Mensch und bin natürlich froh, dass sie mich so nimmt, wie ich auch bin und auch mit meiner ganzen Geschichte. Und bei mir ist es halt ein bisschen anders, das hat nicht so ein Happy End genommen wie bei Philipp. Ich bin da sehr froh für ihn. Auch das ist nicht selbstverständlich, auch als Elternteil so zu agieren und auch so eine Einstellung zum Leben zu haben, speziell zum Kind. Bei mir ist es leider in die Brüche gegangen. Ich habe aktuell keinen Kontakt mehr zur Familie, zu niemandem mehr. Das hatte sich so ein bisschen, während der Haft hat das funktioniert, man hat sich besucht, beziehungsweise sie haben mich besucht, ja, und auch mit meiner Tochter aus der ersten Ehe. Da war es dann aber so, als ich dann nach der Haft, also ein bisschen entlassen wurde, nach meiner ganz abgesessenen Haftzeit, hatte man noch hier und da ein bisschen Kontakt, aber das Verhältnis zu meinem Vater hatte sich ja, beziehungsweise sein Verhältnis zu mir hatte sich ja nicht verändert. Das heißt, es waren dieselben Verhaltensmechanismen, die er an den Tag gelegt hat, wie in meiner Kindheit. Ich war mir aber dessen mehr natürlich viel bewusster und habe sie natürlich auch viel bewusster auch angenommen und habe sie auch verstanden. Aber da gab es dann halt irgendwann keinen Punkt mehr, wo man mit mir kommunizieren konnte. Es gab so zwei einschlägige Momente, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da war ich nach zwei Tagen bei meinen Eltern zu Hause, da hieß es, weil ich einfach, keine Ahnung, Terminplanungen, Unternehmungen, die mir zusammen machen wollte, anders machen wollte. Da war nach 7 Jahren Haft und 2 Tagen vor Ort in Freiheit bei meinen Eltern, hieß es dann, ach Mensch, seitdem du hier bist, bringst du alles durcheinander. Ja, und das ist natürlich, lässt, glaube ich, sehr, sehr tief blicken. Und so war auch das Verhältnis dann im Nachhinein. Das ist sehr, sehr schade, sehr traurig. Ich feiere es nicht. Es ist natürlich, das Leben ist endlich. Ich würde natürlich auch gerne meine Eltern noch Lebenszeit, gerade die verlorene Lebenszeit, die restliche, die sie noch haben, irgendwie versuchen zu kompensieren und ja, es miteinander zu verbringen. Aber wie gesagt, es gehören immer 2 dazu. Das habe ich auch gelernt, wenn dann die Hand reicht. Und das habe ich bei meinem Vater, weil er auch eine schwer traumatisierte Persönlichkeit ist. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, was er da erlebt hat. Aber er ist nicht bereit dazu. Er lebt immer noch so und überlegt diesen Mantel seiner Probleme natürlich auch weiterhin über die Familie. Und meine Mutter und meine Schwester sind ihm leider sehr hörig und sind natürlich in den Weg gefolgt. Als es dann zum Buch-Release kam, ET nennt man das, wie so schön, wenn man so schön sagt, waren sie nicht damit einverstanden, haben gesagt, wir wollen nicht mehr mit dir zu tun haben, das geht so nicht und du hältst dich nicht an unsere Regeln. Wir wollen, dass du es aber so machst. Daraufhin habe ich gesagt, du Freunde, ich habe mein Leben lang irgendwie ja mehr oder weniger fremdbestimmt gelebt. Mein Vater hat immer das gemacht, was ich nicht wollte, beziehungsweise wollte mich irgendwo reindrücken oder auch gar nicht reindrücken, und meine Mutter. Und das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg, ich halte das für richtig. Und daraufhin hat man gesagt, ja, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, und hat gebrochen. Und ich habe dann auch gesagt, ja gut, bei so einer Einstellung gegenüber dem Kind kann ich dann auch nicht mehr mitgehen. Das ist kräftezehrend, das sind nach wie vor meine Eltern und man beschäftigt sich immer wieder damit. Ich habe jetzt aber eine Verantwortung für meine Familie und auch für mich selber, weiterhin ja, vernünftig durchs Leben zu laufen, und die kann ich nicht verschwenden für etwas, wo, wie gesagt, immer 2 dazu gehören und der andere aber blockt. Das ist dann einfach so schlimm ist, wie es sich anhört. Mhm. Dementsprechend, ja, hoffe ich, dass es vielleicht noch mal ein Happy End gibt vor der Beerdigung der einzelnen Protagonisten. Hört sich jetzt zynisch an, aber ist es einfach so, das Leben ist einfach endlich. Aber ich kann es nicht steuern, ich reiche immer die Hand, das ist auch unser Credo. Wir reichen jedem die Hand, der möchte, aber wer nicht will und sie wegschlägt, dem kann man dann auch nicht mehr, wie gesagt, die Selbsterkenntnis ist A und O.
Wirklich viel, viel Spannendes zu erzählen, wir könnten noch so viele Fragen stellen und so über so viele Dinge sprechen. Ich möchte aber abschließend noch eine Sache ansprechen oder eine Frage in den Raum werfen. Wir sind ja auch ein Podcast, der für Familien da ist, vor allem für Eltern. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps, die ihr Eltern mitgeben könnt, von denen, also Eltern, bei denen die Kinder drohen oder vielleicht schon abgerutscht sind in irgendeiner Gruppierung, wo ihr gesagt, die ist gefährlich. Gibt es da irgendwelche Tipps, was kann man tun, Oder wie merkt man das vielleicht auch?
Da will ich kurz einhaken, wenn das okay ist, Philipp.
Danke.
Ich versuche das zu machen, was ich nie als Kind bekommen habe, die Bedürfnisse. Und das ist primär das Zuhören. Mhm. Meine Bedürfnisse zur Kenntnis zu nehmen. Dass die Eltern mit ihren Kindern sprechen, sich mit ihnen hinsetzen und nicht das ihren Kindern aufobstruieren, was sie wollen, sondern was das Kind möchte. Ja, meistens ist es ja so, die Eltern, wenn sie sich damit ihren Kindern beschäftigen, reflektieren sie ihre Kindheit rein und geben den Kindern das, was sie wollten. Aber das ist nicht immer das Bedürfnis des eigenen Kindes, wenn sie denn sich mit ihm beschäftigen. Das heißt, setzt euch mit euren Kindern auseinander, setzt euch mit ihnen hin, sprecht mit ihnen und hört ihnen zu, was sie wollen und was sie möchten, welche Bedürfnisse sie haben. Und sie sind meistens viel, viel geringer und viel, viel nicht materiell belastender, als man denkt. Es muss nicht das geilste Auto, das neue Handy sein. Meistens wollen sie einfach Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit und dass man sich mit ihnen beschäftigt und ihre Bedürfnisse fördert, ihre Stärken, in der Schule sie unterstützt, die immer nicht einfach ist, dass man ein offenes Ohr hat, sie ihnen vertrauen können und auch, sie wissen, okay, das Zuhause ist ein sicherer Hafen. Wenn ich zu Hause bin, kann ich so sein, wie ich sein möchte. Wir tragen alle da draußen eine Maske und einfach so sein können, wie sie sein möchten und auch sind und sich auch einfach öffnen können. Und ich denke, da erübrigt sich ganz, ganz viel. Und wenn man den Menschen zuhört, das ist auch grundsätzlich so ein menschlicher Umgang oder Interaktion zwischeneinander. Ich denke, wenn man sich gegenseitig ein Ohr schenkt, erledigt sich, glaube ich, schon 50% der Nichtverständnisse, die man so Menschen mit so einem menschlichen Gegenüber hat, zuhören und darauf eingehen.
Ja, ich bin ja heute in meinem neuen Leben Buddhist, Cherrypicker-Buddhist. Ja, hier wird schon gegrinst. Das heißt, ich praktiziere es nicht als Religion, ich sehe es eher philosophisch und da ein wichtiger Begriff im Buddhismus ist Achtsamkeit. Ich glaube, einfach achtsam zu sein, man kann das schon fühlen, wenn man jemanden lieb oder gern hat, dass man da sieht, da ist eine Sorge, dass ein Kind vielleicht mal unglücklich ist, wirklich hinzugucken, wird das Kind vielleicht gemobbt, ausgegrenzt, ist es einsam. Dafür auch ein Auge zu haben. Ne? Wir sind alle in einem unglaublichen Turbo-Leben. Ne? Wir müssen leisten, um leben zu können, ne? Mit Arbeit. Das gehört alles mit dazu und man will selber auch noch eine Person sein. Aber wenn man sich dazu entschieden hat, Kinder zu haben, muss man da halt auch mal achtsam sein und dann auch sich die Zeit nehmen. Das meine ich auch, Zeit verbringen mit Kindern. Das muss nicht jeden Tag 3 Stunden sein. Das ist, glaube ich, den meisten Kindern wäre das auch zu viel. Mhm. Aber dass man ab und zu Dinge einfach macht, auch sein Wort hält. Und ich glaube, das, was mir ganz viel begegnet zurzeit, ist zumindest auch in Deutschland, ist, dass auch besonders viele junge Kinder einen unglaublichen Leistungsdruck spüren. Mhm. Also das ist so schade, dass Kinder, die in der Entwicklung sind, dass die das Gefühl haben, mit 14 müssen die sich jetzt um die Rente kümmern. Ja, also nein, du bist 14, du sollst das Leben genießen, geh raus, geh in die Sonne, steig auf dein Skateboard, geh aufs Fahrrad oder sonst irgendwas. Und die Welt geht nicht unter, wenn so ein Kind auch mal scheitert. Und da sollen Eltern sich auch selber fragen, bist du schon mal an irgendwas gescheitert? Natürlich, alle, die hier sitzen, sind in irgendwas gescheitert. Und das ist auch okay so. Und diesen Kindern das mitzugeben und dann nicht immer nur auf ihn rumzuhacken, ja, Schule ist wichtig, Ausbildung ist wichtig, aber deswegen muss man die Kinder trotzdem lieb haben, sie begleiten. Und wenn Kinder auch gesehen werden und dass man auch das spürt, auch Kinder dürfen Brüche haben. Erwachsene denken manchmal ganz häufig so, nur sie haben Brüche, ne? So aus dem Job mal raus, ne? Trennung, Scheidung, all diese Dinge, ne? Unerwiderte Liebe und so weiter, aber Kinder haben auch Brüche. Ne, für dieses auch schwer mal ein Umzug, ne, oder Verlust der ersten Freundin oder ein Freund zieht weg und so weiter. Und diese Brüche sollte man auch erkennen und dann das auch wahrnehmen und dass ein Kind auch mal traurig sein darf und aber da immer stützend beiseite stehen und nicht gleich immer auch mit viel Druck arbeiten. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, auch wenn Eltern mal überfordert sind, es ist keine Schande, auch um Hilfe zu bitten, auch bei externen Stellen. Mal zum Jugendamt zu gehen oder zum Sozialarbeiter bei einem Jugendhaus anzuklopfen und zu sagen, Mensch, habt ihr mal ein Projekt für meinen Sohn, für meine Tochter oder so. Ne, wenn das Verhältnis mit den Eltern zu aufgeladen ist, ne, dieses um Hilfe bitten, das ist keine Schande. Meine Eltern haben sich nicht getraut, um Hilfe zu bitten, weil sie Angst hatten, was denken die Nachbarn? Ja, was denken Onkel und Tante und so weiter? Und deswegen, es gibt kein Handbuch die perfekten Eltern. Ne? Also da gibt's keine Schablone für. Und deswegen da auch um Hilfe zu bitten von den Eltern aus und habt eure Kinder lieb, sagt denen das auch und umarmt die und gebt ihnen Liebe, macht was mit denen und dann sind sie haben sie eine weitaus höhere Resilienz gegen Anwerbung von Kriminellen, Anwerbung von Extremisten, wenn sie immer eine Anlaufstelle haben und das ist mir ganz wichtig mitzugeben.
Ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Message auch. wie ich sagen muss, um Hilfe bitten, ist keine Schwäche zeigen, sondern genau. eine Stärke.
Ja,
und
ja.
ich glaube,
letzter Satz, das ist, ja. ist mir gerade eingefallen beim Gespräch. Die Eltern müssen verstehen, die Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, ja. sondern sie sind Kinder und so muss man sie auch behandeln. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Sie, mhm. müssen, sie sind, dürfen Kinder sein und müssen nicht funktionieren wie ein kleiner Erwachsener.
Ja, vielen, vielen Dank für eure wirklich auch sehr persönlichen Eindrücke. Ich glaube, wir haben in das Gespräch ging jetzt wirklich schnell, in 40 Minuten versucht.
Viele Fragen noch offen.
wie schon gesagt, Fragen könnte man noch so viele stellen. Ich glaube, ich möchte mich trotzdem, wie gesagt, bei euch bedanken fürs Zeitnehmen, für den Podcast, fürs Vorbeischauen in Vorarlberg. Ich hoffe, es gefällt euch hier sehr halbwegs. Schön. Habt ihr gestern noch einen schönen Abend gehabt, habe ich gehört.
Ja, sehr gut. Feuchtfröhlichen.
Feuchtfröhlichen. Und bedanke mich auch für eure Arbeit. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, wir haben euch nicht umsonst eingeladen, sondern wir finden, das ist ein wichtiges Thema, auch ein Thema, wo man nicht totschweigen sollte, sondern man sollte darüber reden. Und wenn ihr da gestern die 300 Schüler wirklich schon, ich glaube, sehr beeindruckt habt, dann werdet ihr es heute auch mit den Eltern schaffen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für eure Zeit.
Und wir sagen auch Dank. Und falls jemand Interesse hat, den Kasra oder mich mal zu sehen oder sich über den Verein zu erkundigen, freuen wir uns immer auch überhaupt über Anfragen. Auch wir können Hilfe anbieten, vielleicht digital oder so bei Nachfragen, wenn es vielleicht noch um das Thema Kriminalität oder Extremismus geht, dann auf den Verein gehen, extremislos.de. Und dann können wir vielleicht auch in dem Rahmen, den wir leisten können, auch vielleicht Hilfestellung geben.
Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Internetseite falsch zitiert. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Nicht, dass ich mal sonst wo in der Knappschaft lande oder Bruderschaft. Gott sei Dank haben wir das auch nochmal klargestellt. Entschuldigung an der Stelle. Ja. Danke, Philipp.
Bedanke mich nochmal bei euch beiden und bedanke mich auch bei den Zuhörern und freuen uns auch schon auf die nächste Folge in dem Sinne. Danke.
Alles Dankeschön. Gute da draußen.